Stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen von klein auf gesagt, was Sie alles nicht können. Das ist nun mal die Realität für uns Legastheniker. Wir kriegen ja tagtäglich vorgehalten, was wir nicht können. Und da ist die erste Reaktion naheliegend, dass wir an diesen Nicht-Können arbeiten. Nur das ist halt verschwendete Energie unterm Strich.
Wo man die Energie besser hinsteckt mit Legasthenie im Job, sowohl auf Beschäftigten- wie auf Arbeitgeberseite, darum geht's jetzt.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Legasthenie, das war doch, wenn Schulkinder schlecht lesen und schreiben lernen. So denken viele und das ist auch nicht falsch, aber es ist noch so viel mehr. Und neben anderen sogenannten Neurodivergenzen bekommt die Legasthenie vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit. Dabei spielt sie, wie zum Beispiel ADHS oder Autismus, auch im Erwachsenenleben noch eine bedeutsame Rolle. Wird regelmäßig auch erst dann erkannt. Und die Gruppe der Betroffenen ist mutmaßlich besonders groß. Je nach angenommener Dunkelziffer wird ihr Anteil an der Bevölkerung auf 5-10% geschätzt, von denen wiederum schätzungsweise 2,5 Millionen erwerbstätig sind. Höchste Zeit, sich Ihre Arbeitsrealität mal näher anzuschauen. Und im zweiten Podcast-Teil geht es dann um eine Branche im Umbruch.
Wir haben aufgrund der Überkapazitäten im deutschen Biermarkt haben wir einen reinen Verdrängungswettbewerb. Und leider müssen wir damit rechnen, dass sich im deutschen Biermarkt die Konsolidierung fortsetzt.
Bevor wir bei den Brauereien in Baden-Württemberg hinter die zunehmend alkoholfreien Kulissen schauen, hören wir jetzt einen Informatiker, einen Vertriebler und eine Sozialpädagogin, die eins verbindet. Sie haben Legasthenie. Und sie wissen haargenau, dass das mehr bedeutet, als Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben zu haben. Und dass diese Neurodivergenz auch nicht einfach weggeübt werden kann, sondern ein Leben lang besteht. Das wissen viele andere nicht. Ein Grund, warum Legasthenie-Betroffene im Berufsleben oft Probleme kriegen, die oft schon bei kleinen arbeitsalltäglichen Dingen anfangen.
E-Mails schreiben ganz extrem. Ich bin leider einer, der sehr emotional dann auch E-Mails geschrieben hat.
Meetings, oh ja, Meetings. Ein gut geführtes Meeting kann total helfen und man geht ganz glücklich raus. Aber überwiegend sind Meetings völlig langweilig und dann verliere man als Legastheniker schnell die Konzentration und versteht dann auch irgendwann gar nichts mehr.
Man hat sich so durchgemogelt, sage ich immer. Man entwickelt halt seine Methoden. Klar fällt das dann irgendwo immer dann auf.
Ich habe Kollegen gehabt, die waren sehr hilfsbereit. Aber es gab halt auch Situationen, wo ich das Gefühl hatte, die macht das gerade so, um mich zu ärgern. Ich musste ständig irgendwas nochmal neu schreiben. Ich habe schon immer schon gesagt, zeichnen Sie doch an, wo ich was korrigieren soll, damit ich weiß, was ich korrigieren muss.
Manchmal ist man schon relativ stark angepiekst als Legastheniker von Beschuldigung. Wir beschuldigen uns selbst schon relativ viel und wenn das dann von außen noch dazu kommt, kann das ganz schön hart sein und kann dann den ganzen Arbeitsfluss blockieren.
Aber Menschen mit Legasthenie bringen oft auch besondere Stärken mit in den Job. In jedem Fall sind sie kreative Improvisationstalente schon aus der Not heraus und durch ihr bildhaftes Denken sehen sie oft tatsächlich mehr.
Wenn zwei Kollegen sich unterhalten, ich komme dann dazu und ich verstehe total schnell, wovon die reden, was die eigentlich wollen und sehe ein Stück links und rechts von dem, was die reden, Probleme. Denke da ein Stück weiter und auch ein Stück schneller als die und kann die dann sehr schnell auf den richtigen Weg hinweisen.
Hatten wir ein Team-Meeting, Teambuilding und da wurde ich als Daniel Düsentrieb bei uns in der Firma quasi bezeichnet, der halt gerade technisch unkonventionelle Lösungsansätze hat, die dann auch dann kommuniziert und zu gucken, ob es passt oder nicht. Und auch verschiedene Vorschläge, gerade denn mit Prozessoptimierungen. Ich habe dann bei uns auch einen Prozess verschlankt von 20 Minuten auf 5 Minuten runter.
Ich versuche, viele Dinge mündlich zu lösen. Ich bin, also mit dem Sprechen bin ich auch recht gut, wo ich dann halt immer ein bisschen Probleme habe, wenn ich irgendwas verschriftlichen muss. Wie zum Beispiel der Begriff Supervision. Das war für mich ein absolutes Fremdwort. Das kannte ich überhaupt nicht als Begriff. Und habe das mir dann irgendwann mal erklären lassen und habe mir dazu ein eigenes Bild entwickelt. Und bevor ich da anfange, irgendwas aufzuschreiben, male ich es halt auf. Ne?
Wir reden über irgendein Projekt und ich habe schon so das Gefühl, dass wenn wir den Weg gehen werden, dass wir auf Probleme stoßen werden, kann aber noch nicht genau die Probleme benennen oder den Finger drauflegen. Ich habe ein Bild in mir, das zeigt sich auch schon, ich spüre das, aber das ist noch nicht genau durchdacht. Trotzdem ist das eine Nachricht, auf die man hören sollte. Und die Firma tut gut daran, diesen Informationen dann auch zu vertrauen.
Mehr Vertrauen, weniger Vorurteile, öfter mal out of the box denken. Holger, Pascal und Michaela haben viele Ideen, wie der Arbeitsmarkt für Menschen mit Legasthenie durchlässiger werden könnte.
Wir sind in Deutschland einfach noch zu konservativ. Diese Stärke wird seltenst gesehen. Out-of-the-Box-Denken ist halt nicht unbedingt immer gewünscht.
Angenommen, man ist ein guter Informatiker, guter Ingenieur. Das ist durchaus häufig bei Legasthenikern so. Und jetzt, wie kommt man die Karriereleiter nach oben? Und in Deutschland oder in Europa geht das einfach immer über das mittlere Management. Das heißt, der Aufstieg wäre, dass man dann irgendwann Projektleiter, Projektmanager oder sowas wäre. Und das ist was, was uns Legasthenikern nun gar nicht liegt. Das heißt, was wir eigentlich bräuchten, das wäre als Ingenieur aufzusteigen und weiter Ingenieur zu sein. Und da sind die Amerikaner schon weiter als wir. Da kann man tatsächlich fachlich aufsteigen, ohne dass man in diesen Overhead von Management irgendwann verloren geht.
Also für mich persönlich habe ich sicherlich meinen Weg gefunden, aber ich merke halt im Schulsystem, ich habe ja jetzt die letzten Jahre in der Schulsozialarbeit gearbeitet, bei den Lehrern ist das noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Das wird viel auf dieser logischen Schiene aufgebaut und der Praxisanteil, also der aber bei so einen Kindern sehr wichtig ist, dass sie das auch nachvollziehen oder verstehen können, ist sehr gering ausgeprägt. Also ich denke, das müsste eigentlich noch ein bisschen mehr publik werden.
Dafür, dass möglichst viele dieser Anregungen aufgegriffen werden, setzt sich Andreas Starker ein, Ingenieur aus Frankenthal, selbst Legastheniker und Coach. Herr Starker, Sie schätzen den Anteil der legasthenen Menschen in Deutschland auf 10%, die Zahl der Berufstätigen mit Legasthenie auf rund 2,5 Millionen. Ist gemessen daran die Aufmerksamkeit für das Thema groß genug?
Nee, ganz im Gegenteil. Wenn wir jetzt von Neurodivergenz sprechen, und dazu gehört zum Beispiel auch ADHS und Autismus, Legasthenie bildet da eher so einen Randbereich, obwohl Legasthenie die größte Gruppe aus diesen neurodivergenten Menschen ist. Also bei Autismus reden wir ungefähr so von 1% und bei ADHS so von 4,7.
Und woran liegt das, dass das so eine Randgruppe ist, obwohl so viele dazugehören? Liegt es vielleicht daran, weil die Betroffenen sich so viel Mühe geben, es zu verheimlichen?
Auf jeden Fall. Also das Thema ist sehr mit Scham behaftet. Sehr viele Legastheniker verstecken es einfach, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im Privaten. Und das kriege ich auch jeden Tag gespiegelt, dass sehr viele Legastheniker auch sagen, obwohl wir so viele sind, das ist das erste Mal, dass ich jetzt mit einem anderen Legastheniker darüber spreche. Oder ich habe vielleicht ein oder zwei in meinem Bekanntenkreis, wo sie wissen, dass sie auch Legastheniker sind. Es ist kein offener Umgang. Und das zeigen auch Studien.
Es ist wenig bekannt, das ist das eine. Aber es gibt ja noch eine andere Schieflage, nämlich, dass es nicht wirklich eine Störung ist oder auf keinen Fall eine sein muss. Deswegen finden Sie diesen Begriff auch gar nicht passend. Also hier scheint auch eine Lücke zu klaffen zwischen allgemeiner Auffassung, was Legasthenie ist oder an Problemen mit sich bringt und dem, was es dann tatsächlich im Berufsleben ausmacht, auch im positiven Sinne, ne?
Auf jeden Fall. Also bei Legasthenie stellen sich ja die meisten nur das Lesen und das Schreiben vor. Dass aber noch andere Themenbereiche damit einhergehen, wie zum Beispiel gesteigerte Kreativität. Oder wir können Dinge verbinden, die vermeintlich erstmal gar nicht zusammenpassen. Sehr, sehr viele von uns können komplexe Dinge auch so herunterbrechen, dass es für andere auch leichter verständlich ist. Das sind alles solche Themen, die ja für das berufliche Leben sehr, sehr wertvoll sind, aber die noch nie in den Vordergrund gestellt wurden, zumindest bei uns hier in Deutschland.
Ich habe auch von Betroffenen schon gehört, dass sie zum Beispiel sehr viel mit Bildern arbeiten, weil ihnen eben die Wörter, gerade so Wortungetüme, schwerfallen. Übersetzen sie sich das dann in Bilder. Und das ist natürlich auch eine Hilfe, wenn man anderen was begreiflich machen will.
Das ist sogar ein charakteristisches Merkmal von uns Legasthenikern, dass wir eben nicht in Wörtern denken, sondern fast nur in Bildern. Und der größte Teil der Bevölkerung kann in beiden so ein bisschen denken. Was aber unterm Strich sehr gut für alle ist, ist, wenn wir in Bildern etwas beschreiben können. Dann wird es greifbarer. Und gerade auch das dann noch in Geschichten reinzupacken, dann wird es noch viel lebhafter. Und das empfinden sehr viele als sehr angenehm. Und darin sind wir sehr gut.
Diese Stärken müssen bekannter werden. Aber wie ist das unter den Betroffenen selber? Haben die vielleicht auch oft einen zu negativen Blick auf das, was sie können oder angeblich nicht können?
Stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen von klein auf gesagt, was Sie alles nicht können. Und das ist nun mal die Realität für uns Legastheniker. Wir kriegen ja tagtäglich vorgehalten, was wir nicht können. Und da ist die erste Reaktion naheliegend, dass wir an diesen Nicht-Können arbeiten und sehr, sehr viel Energie da reinstecken. Im Umkehrschluss werden dann aber häufig die Bereiche, in denen wir sehr gut sind, außen vor gelassen, weil wir müssen ja erstmal diese Erwartung erfüllen, dass wir das Lesen und das Schreiben so gut können wie alle anderen. Nur das ist halt verschwendete Energie unterm Strich. Denn so haben wir nicht die Energie übrig, um uns mehr auf unsere Stärken zu konzentrieren und da auch mehr über uns zu lernen und diese dann auch gerade im Arbeitsalltag einzusetzen.
Und was ist dann der gesündere Weg, sage ich mal, das einfach akzeptieren, also auf beiden Seiten? In dem Gebiet kommen Fehler vor, da hole ich mir dann vielleicht auch technische Hilfe oder die Hilfe von Kollegen und richten den Fokus auf das, was draus erwachsen kann.
Das Wichtigste ist am Anfang erstmal zu verstehen, dass Legasthenie eben nicht nur Lesen und Schreiben ist und da auch geeignete Maßnahmen für sich selbst zu ergreifen. Zu den Kollegen gehen und jetzt jede E-Mail gegenlesen lassen, das geht bis zu einem bestimmten Grad. Und da brauchen Sie sehr, sehr tolerante Kollegen, die das dann auch über einen längeren Zeitraum machen. Und es entsteht auch eine gewisse Abhängigkeit. Das ist auch sehr unangenehm, wenn ich immer wieder zu einem Kollegen gehen muss. Da dann geeignete Maßnahmen, wie zum Beispiel KI, zu nutzen. Oder auch, wir haben ja gerade eben besprochen, dass Legastheniker viel in Bildern denken. Aber Bilder sind nichts Lineares. In der Arbeitswelt wird Linearität gefordert. Also 1, 2, 3, 4. Diese Bilder in eine Struktur, in dieses Lineare zu übersetzen, auch da können wir zum Beispiel mit KI sehr, sehr viel machen. Und wenn ich das nicht weiß, bin ich aufgeschmissen.
Und dass da die konstruktive Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal, zwischen Betroffenen und Chefs und Chefinnen, dass das besser wird. Deshalb beraten Sie ja eben nicht nur die Betroffenen selber, sondern auch Firmen, weil bei denen die Offenheit und der Umgang mit dem Thema noch ausbaufähig ist. Liegt das schlicht daran, dass Unternehmen einfach zu viel andere Sorgen haben oder ist das letztlich nur eine Ausrede?
Mit Sicherheit haben Unternehmen sehr, sehr viele andere Baustellen. Der Punkt ist halt der, wenn ich etwas nicht sehe, nicht als Potenzial als Unternehmen sehe, warum sollte ich dann Energie da reinstecken? Wenn da gar kein Leidensdruck da ist oder vielmehr gar kein Potenzial zu sehen ist. Dieses Umdenken, dass gerade Neurodivergenz auch eine Riesenchance ist, und da rede ich jetzt nicht nur von Legasthenie, sondern auch von ADHS und Autismus, das findet ja jetzt so langsam im deutschsprachigen Raum statt. Ein guter Vorreiter ist an der Stelle die Bewegung um Autismus, wo dann einfach auch einige Firmen wie zum Beispiel SAP schon begriffen haben, dass Autismus ein Riesengeschenk auch sein kann, dass man autistische Mitarbeiter sehr gut einsetzen kann. Und da einfach anzuknüpfen und zu sagen, hey, wir fangen schon bei den Bewerbungen an, machen nicht mehr diese Hürde, dass wir eine schriftliche Bewerbung fordern. Da fängt es ja schon an.
Und bisher ist es wahrscheinlich eher so, dass die Betroffenen, die schon so weit sind, dass sie die eigenen Stärken erkennen, dass die das dann offensiv anbringen müssen von sich aus. Und es wäre wünschenswert, dass dann mehr auch von der Arbeitgeberseite da ist an Wissen.
Es geht um Wissen und um Akzeptanz. Zum einen, dass es Menschen gibt, die nun mal anders denken, dass das auch angenommen werden kann. Und dann im zweiten Schritt, nicht nur von Arbeitgeberseite her, sondern auch vor allem von den Beschäftigten als solches, anzunehmen, dass Legasthenie einfach nicht etwas Schlechtes ist, sondern dass es auch ein großes Potenzial ist.
Sagt Andreas Starker, Ingenieur, Coach und Legastheniker.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Wir sind noch mittendrin im Infektwinter, wie Ärzte oft sagen, die man genau deshalb zurzeit auch öfter trifft. Zum Beispiel, um sich richtig krank zu melden, damit der Lohn weitergezahlt wird. Aber es gibt Ausnahmen und zwei davon schauen wir uns näher an, gemeinsam mit Rechtsanwalt Michael Felser. Sigrid hat eine Frage an ihn. Sie ist über 60 und arbeitet durch eine Entgeltumwandlung, also eine Form der betrieblichen Altersvorsorge, nur jede zweite Woche. Was passiert, fragt sie, wenn ich in der freien Woche krank werde? Mein Arbeitgeber sagt, das sei persönliches Pech und akzeptiert meine Krankmeldung nicht. Ist das rechtens? Die Antwort ist, zum Ärger aller, die gefühlt immer krank werden, wenn sie frei haben, ja.
Das ist genauso wie wenn man bei der 5-Tage-Woche am Wochenende krank wird, dann kriegt man den Tag auch nicht bezahlt. Oder wenn man in einem Schichtsystem arbeitet und an einem dienstfreien Tag nach Dienstplan krank wird, bekommt man es auch nicht bezahlt. Wenn jemand Teilzeitarbeit hat, also nur Montag, Mittwoch, Freitag arbeitet und er wird Dienstag und Donnerstag krank, kriegt er auch nicht bezahlt. Also das ist der Nachteil, wenn man so ein Arbeitszeitmodell hat an den freien Tagen. Das ist Privatsache dann, wenn man krank wird.
Wenn sich die Viren dann noch an unsere Kalender halten würden. Planbarer sind da schon bestimmte medizinische Termine. Bei Birgit im Unternehmen gibt es immer wieder Diskussionen, ob zum Beispiel ein Besuch beim Zahnarzt oder im Schlaflabor eine Krankschreibung mit Lohnfortzahlung rechtfertigt. Spannende Frage, findet Arbeitsrechtler Michael Felser, denn es sind ja eigentlich zwei.
Die erste Frage ist, ist das überhaupt eine Krankschreibung mit Lohnfortzahlung, wenn ich einen Termin beim Zahnarzt wahrnehme oder im Schlaflabor? Das ist eine Entgeltfortzahlung, aber nicht eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, sonst könnte man ja 3 Tage ohne Attest beim Zahnarzt verbringen im Schlaflabor, sondern man muss einen Arzttermin immer nachweisen durch eine Bescheinigung des Arztes, dass dieser Arzttermin nicht außerhalb der Arbeitszeit möglich war, jedenfalls bei planbaren Terminen. Das heißt, wenn der Arbeitgeber sagt, ich brauche da eine Bestätigung drüber, dass das nicht außerhalb der Arbeitszeit funktioniert hat, dann muss man eine Bestätigung des Arztes vorlegen. Und dann bekommt man natürlich auch die Zeit bezahlt. Kann man das nicht, kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass man das auch außerhalb der Arbeitszeit hätte erledigen können, weil grundsätzlich ein Arzttermin natürlich private Angelegenheit der Arbeitnehmer ist. Wenn man Gleitzeit hat, dann ist es natürlich noch schwieriger, weil dann kann man ja mit der Arbeitszeit auch flexibler umgehen. Dann erwarten natürlich die Arbeitgeber auch eher, dass man die Gleitzeit selber nutzt. Muss man auch tun, um Arzttermine, die nicht unaufschiebbar sind, wie im Fall einer akuten Erkrankung, auch dann mit der Gleitzeit arbeitgeberschonend wahrnimmt.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Der Drink am Wochenende, das Getränk zum Essen oder das Feierabendbier sind für immer mehr von uns immer öfter alkoholfrei. Das hat gerade die neue Statistik zum Bierabsatz wieder klar gezeigt. Klassisches Bier mit Alkohol wird immer weniger verkauft. Den Trend konnte nicht mal die Fußball-EM stoppen. Bier ohne wird dagegen immer mehr verkauft, könnte bald schon 10% des deutschen Biermarkts ausmachen. Damit rechnet der Deutsche Brauerbund und legt sich ins Zeug. Fast wöchentlich kommt ein neues alkoholfreies Bier auf den Markt, der entsprechend hart umkämpft ist. Doch die große Nachfrage treibt auch die Entwicklung neuer, schlauer Herstellungsverfahren voran, wie der Beitrag von Wolfgang Brauer zeigt.
In dem alten Backsteingebäude mitten in Leutkirch wird seit 125 Jahren Bier gebraut. Doch von der Tradition allein kann eine Brauerei nicht überleben. Brauer Clemens Hartl öffnet den kupferfarbenen Sudkessel und überprüft den Status des alkoholfreien Bieres, das die Familienbrauerei seit einem halben Jahr neu im Angebot hat.
Ich habe jetzt kontrolliert, ob die Menge nach dem Abläutern erreicht ist. Dazu muss ich mit der Messlatte die Menge abstechen und die kann dann aufheizen und kochen.
Die kleine Brauerei Herrl im Allgäu mit 45 Mitarbeitern hat ein eigenes Verfahren entwickelt, damit bei der Biergärung erst gar kein Alkohol entsteht, erklärt Brauereibesitzer Gottfried Herrle.
Wir setzen spezielle Hefen ein, neue Hefen, die von vornherein viel, viel weniger Alkohol produzieren, bis gar keinen Alkohol.
Damit die alkoholfreien möglichst so schmecken wie herkömmliche Biere, wird nachträglich nochmals Hopfen zugesetzt. Was einfacher klingt, als es ist, betont Braumeister Daniel Hefele.
Der Alkohol ist einfach ein Schutzstoff im Bier. Das heißt, man muss noch sauberer wie bisher arbeiten, weil die Biere einfach anfälliger sind. Jeden Tank überprüfen wir mikrobiologisch im Labor.
Viele etablierte Bierbrauer müssen jetzt umdenken. Lange gehörten Bier und Alkohol untrennbar zusammen. Michael Leibinger, Besitzer der gleichnamigen Brauerei in Ravensburg, erinnert sich.
Am Stammtisch warst du kein Held, wenn du ein leicht oder ein alkoholfreies Bier bestellt hast. Heute ist die Wahrnehmung eben eine ganz andere. Aufgrund von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, aufgrund von Führerscheinthematik oder wenn man am nächsten Tag leistungsfähig sein möchte.
Auch deshalb hat sich der Bierkonsum pro Kopf in Deutschland in den vergangenen 40 Jahren fast halbiert auf rund 88 Liter pro Jahr. Damit die Branche überleben kann, werden alternative Braugetränke immer wichtiger. Alkoholfreie Biersorten, Mischgetränke und Limus. Die konnten sich bisher nur die Großbrauereien leisten, erklärt Brauereibesitzer Gottfried Herrle aus Leutkirch.
Die meisten Biere, die in Deutschland gebraut werden als alkoholfreie Biere, werden zunächst hergestellt wie ein normales Bier. Und anschließend wird über verschiedene technische Verfahren der Alkohol entzogen, die aber alle sehr aufwendig sind, eine hohe Investition erfordern.
Während Entalkoholisierungsanlagen oft mehrere hunderttausend Euro kosten, reduzieren die neuen Verfahren die Kosten auf ein Fünftel. So haben kleinere Brauereien künftig bessere Chancen, im harten Bierwettbewerb zu bestehen, hofft Brauereibesitzer Michael Leibinger, der dank der günstigen Verfahren schon 3 alkoholfreie Biere im Angebot hat.
Wir haben aufgrund eben der Überkapazitäten im deutschen Biermarkt haben wir einen reinen Verdrängungswettbewerb, der leider massiv beeinflusst von den größeren Brauereien, die mit Dumpingpreisen eben versuchen, den Markt für sich zu gewinnen. Und leider müssen wir damit rechnen, dass sich im deutschen Biermarkt die Konsolidierung fortsetzt.
Möge das leckerste Bier gewinnen und nicht das billigste. In diesem Sinne, Prost und bis zur nächsten Folge SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast zu allem, was im Job bewegt. Ich bin Laura Koppenhöfer und sag tschüss.
Eins gehört. SWR1.